ganz herzlichen Dank für dieses Lied. Das war eine ganz großartige Vorbereitung für die Gedanken, die wir uns heute Abend machen wollen. Jesus soll durch uns durchscheinen, sichtbar werden. Am 14. Oktober 2000, da war ein junger Jurastudent bei Wetten, dass in Hannover. Er formulierte folgende Wette. Er sagte, er würde 40 Kaugummisorten auseinanderhalten können, und jetzt kommt's, selbst wenn sie durchgekaut sind und an einer Schuhsohle kleben. Ja, aber jetzt ist vorbei damit, ne? Also 40 Kaugummisorten könne er auseinanderhalten, selbst wenn sie durchgekaut sind und an einer Schuhsohle kleben. Was meint ihr? Hat er das geschafft? Ja, schwer zu sagen, ne? Also er hat es geschafft. Hat es tatsächlich geschafft? Das Prinzip, das dahinter steckt, ist ganz einfach. Alles hat ein Erkennungsmerkmal. Man muss nur wissen, worauf man achten muss. Und dann kann man Dinge voneinander unterscheiden. Von diesem Prinzip lebte Wetten, dass gut 34 Jahre lang. Im Dezember 2014 wurde die Sendung eingestellt. Alles hat ein Erkennungsmerkmal. Da gab es mal einen Mann bei Wetten, dass, der hat an der Rückseite von Briefmarken geleckt und dann konnte er sagen, aus welchem Land die stammen. Ja, das hat er geschafft. Ja. Mein Kollege Heinz Weber, der war nicht bei Wetten, dass, aber ist auch so ein Experte. Ich glaube, er hat mal darauf hingearbeitet. Als junger Mann, da hat er zusammen mit Paul Timlin, also mit Junior, Paul, mit deinem Sohn, hat er zusammen trainiert. Ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast. Die beiden haben trainiert und haben Coca-Cola probiert und konnten dann sagen, aus welcher Abfüllstation in Deutschland die Flasche stammte. Da müssen die relativ gut drin gewesen sein. Das hat mit der Qualität des Wassers zu tun. Ja? Also sie waren recht gut darin. Ein Berufswunsch ist nicht daraus geworden. Ne? Da bin ich auch ganz froh drüber, muss ich ehrlich sagen. Also alles hat ein Erkennungsmerkmal. Man muss nur genau hinsehen oder genau schmecken. Und man muss wissen, worauf man zu achten hat. Dieses Prinzip, das gibt es auch im geistlichen Bereich. In Johannes 13, Vers 35, da lesen wir folgenden Satz, den Jesus mal sagte. Daran werden alle erkennen, sagt er, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. In diesem Text geht es nicht darum, wie man Christ wird. Diese Frage wird hier gar nicht behandelt. Es geht hier um das Erkennungsmerkmal von Christen. Woran erkennt man eigentlich Christen? Natürlich, das Erkennungsmerkmal ist natürlich vom Wesen zu unterscheiden. Das wissen wir alle. Wenn ich das Erkennungsmerkmal von einem Ferrari auf meinen Touran klebe, ne, dann wird aus diesem Wagen nicht über Nacht plötzlich eine italienische Edelkarosse. Klar. Wenn ich das Erkennungsmerkmal von Christen auslebe, dann wird aus mir nicht über Nacht ein Christ. Also wir reden nicht darüber, wie jemand Christ wird, sondern wir reden darüber, wie man einen Christen erkennt. Und das ist eben hier in der Aussage Jesu die Liebe untereinander. Was meint Jesus mit Liebe hier an dieser Stelle? Er meint mehr als einfach nur seid nett zueinander. Darum geht es hier nicht, sondern er erklärt es in Vers 34, direkt in dem Vers vorneweg. Lasst mich noch einmal lesen. Johannes 13, ab Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lieben wie Jesus, darum geht's. Lieben wie Jesus. Schau dir an, wie Jesus geliebt hat und dann mach es genauso. Und damit sind wir mitten im Konferenzmotto. schau auf Jesus, das ist euer Wunsch, ihr Absolventen. Das wolltet ihr, dass sich die ganze Konferenz um diesen Gedanken dreht. Schau auf Jesus. Die Absolvierungsverse, die ihr euch gewählt habt, die stammen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und da geht es um unseren Lebenslauf, dass wir diesen Wettlauf angehen, indem wir hinschauen auf Jesus. Heute Abend wollen wir auf Jesus schauen. Wir wollen schauen, wie hat er geliebt? Und dann sagt Jesus hier in Johannes 13, schau dir das an, wie ich dich geliebt habe, und dann geh mit anderen Menschen so um. Schau auf Jesus und lerne von seiner Liebe. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Alle sollen an uns erkennen, dass wir Christen sind, und das erkennen sie daran, dass wir lieben wie Jesus. Ich glaube, das ist auch das Neue, von dem Jesus hier spricht, wenn er in Vers 34 sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Was ist denn daran eigentlich neu, einander zu lieben? Die Nächstenliebe, die manche auch für rein neutestamentlich halten, ist auch ein ganz alttestamentliches Gebot. Andere zu lieben ist nicht neu. Ich lese mal aus 3. Mose Kapitel 19. Da lesen wir in Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst, jetzt kommt's, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also auch die Nächstenliebe ist nicht neu. Das Neue an dieser Stelle ist unter anderem, nach meiner Überzeugung, dass wir jetzt lieben sollen wie Jesus. Dieses Vorbild hatten die Menschen im Alten Testament nicht. Das ist neu. Schau dir Jesus an und mach es wie er. Heute Abend werden wir drei Aspekte betrachten miteinander. Drei Aspekte der Liebe Jesu. Stellen, wo klar ist, so hat Jesus uns geliebt. Und dann werde ich uns fragen, was das für uns bedeutet. Wie sollte unser Leben aussehen, wenn wir das ernst nehmen? Dabei werden wir größtenteils im Johannesevangelium bleiben, in den Kapiteln 13 bis 15. Diese drei Kapitel, Johannes 13 bis 15, haben ein ganz dominierendes Thema, das ist die Liebe. Das Wort lieben oder Liebe kommt insgesamt 24 Mal in diesen drei Kapiteln vor. Ich weiß, das interessiert gerade nur Mathematiker, aber manche wollen jetzt bestimmt mitschreiben. Also 24 Mal kommt dieses Thema in diesen drei Kapiteln vor. 6-mal in Kapitel 13, 9-mal in Kapitel 14 und 9-mal in Kapitel 15. Deshalb werden wir hier stehen bleiben bei diesen drei Kapiteln. Also drei Gedanken. Der erste, der klingt vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Das ist mein erster Punkt auch. Ich nenne ihn mal ganz kurz so, sei ein Buchbinder. Das ist der erste Aspekt und die erste Herausforderung, die ich mitnehme, wenn ich an die Liebe Jesu denke, hier in diesen Kapiteln. Wie meine ich das? Also es hat nichts mit Berufsberatung zu tun. Sei ein Buchbinder. Von den 24 Stellen in diesen drei Kapiteln, in denen von der Liebe berichtet wird und in denen von der Liebe etwas weitergegeben wird, mit Abstand am häufigsten wird Liebe mit Gebote halten in Verbindung gebracht in diesen drei Kapiteln. Ich lese uns mal Johannes 15, wir haben die Verse gerade schon von Paul Timlin gehört, Johannes 15, die Verse 9 und 10. Da sagt Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und das dann auch noch an mehreren Stellen. Also Liebe wird ganz eng verknüpft mit den Geboten. Lieben heißt, Gebote zu halten. Jesus bindet dich und mich an seine Gebote, das heißt an dieses Buch. Jesus bindet dich und mich an dieses Buch. In diesem Sinne sei ein Buchbinder. Binde dich selbst an dieses Buch. Hilf Menschen, sich an dieses Buch zu binden. Bibeltreue, Treue zu diesem Buch und zu diesem Wort, hat etwas mit Liebe zu tun. Tatsächlich, Jesus hielt aus Liebe die Gebote seines Vaters. Davon lesen wir erstmal in Johannes 15, Vers 10, dass er die Gebote hielt, und dann Johannes 14, Vers 31, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Liebe und Gebote halten ist ganz eng miteinander verknüpft. Liebe und Treue zu diesem Buch ist ganz eng miteinander verknüpft. Liebe Absolventen, hier vorne sitzen ein paar, ich glaube einige auch noch hier in den Reihen. Liebe Absolventen, wenn ihr jetzt weitergeht nach dieser Konferenz, liebt dieses Buch. Liebt dieses Buch. Helft Menschen dazu, dieses Buch zu lieben. Wenn ihr mit Menschen arbeitet, bindet sie nicht in erster Linie an euch. Bindet sie nicht in erster Linie an eure begrenzte Erkenntnis, die ihr habt, sondern bindet sie in erster Linie an dieses Buch. Seid in diesem Sinne Buchbinder. Am Sonntagnachmittag, da werden Programmzettel verteilt. Die sehen ungefähr so aus wie die Einladungszettel, so. Und wenn man die mal aufschlägt, dann sieht man hier die Begriffe wer, was und wo. Ich meine, ich habe heute Abend schon gelernt, dass das wer schon feststeht, aber das was und wo bei vielen noch nicht, steht dann da auch, ne? Mit einem Fragezeichen verknüpft, wer, was und wo. Also wer macht was nach der Absolvierung und wo tut er das? Und da tauchen dann so Dinge auf wie noch offen. Da steht dann auch drin, in den Beruf zurück. Dort steht drin ein Gemeindepraktikum, dort steht drin Missionspraktikum, Gemeindedienst, Praktikum an der Bibelschule Brake, Studium soziale Arbeit und was es nicht sonst noch so alles gibt. Am liebsten hätte ich ja bei dieser Tätigkeit, die dann kommt, bei jedem noch Buchbinder dazu geschrieben. Ja. Leider kam mir der Gedanke erst gestern Nachmittag. Da waren die Zettel schon beim Drucker. Waren sogar schon wieder zurück, lagen bei uns in den Fächern. Aber da habe ich gedacht, Tätigkeit, Buchbinder, das wäre doch gut. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich getraut hätte, das zu machen. Ja? Aber ich saß da in meinem Büro und dachte, das ist reizvoll. Schöner Gedanke. Buchbinder und dann als Nebenjob noch soziale Arbeit studieren. Oder so als Ferienjob. Sei ein Buchbinder. Über die Liebe Jesu nachzudenken heißt, über die Treue zu diesem Buch nachzudenken. Wer Jesus liebt, der liebt sein Wort. Wer Jesus liebt, der hält sein Wort. Das ist der erste Gedanke, das erste, was wir von Jesus hier lernen. Die nächsten beiden Gedanken, die habe ich ganz ähnlich formuliert, von daher nenne ich sie gleich mal zusammen. Der zweite Gedanke wird jetzt heißen, sei ein Buchbinder, der verzichtet. Und der dritte Gedanke wird lauten, sei ein Buchbinder, der verzeiht. Diese beiden Elemente werden in Johannes 13 bis 15 noch deutlich. Nehmen wir erstmal den zweiten. Sei ein Buchbinder, der verzichtet. Jesu Liebe in Johannes 13 bis 15 hat etwas mit Verzicht zu tun. Kapitel 13 beginnt mit Jesu Liebe mit folgenden Worten. Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Das ist die Einleitung. Und dann kommt diese bekannte Geschichte der Fußwaschung. Jesus liebte seine Jünger, er liebte sie bis ans Ende. Und das Erste, was dann berichtet wird, das ist eben die Fußwaschung. Bei der Fußwaschung verzichtet Jesus auf seine Rechte als Weltenherrscher und er wird zum Diener. Lasst mich lesen, Johannes 13, Abvers 2. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jetzt mache ich einen Sprung nach Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das ist eine ganz dramatische Szene. Der Weltenherrscher steht in dem Bewusstsein, dass ihm alles gegeben ist, dass er der Weltenherrscher ist. Er steht auf, um seinen Jüngern zu dienen. Aus dem Herrscher wird ein Diener. Johannes berichtet davon, dass Jesus da stumm tat. Im Vergleich mit den anderen Evangelien können wir sehr gut sehen, in welchem Zusammenhang das geschah. An diesem Abendessen passierte nämlich noch etwas bei diesem letzten Abendmahl, von dem uns Lukas berichtet in Kapitel 22. Und die Reaktion Jesu passt wie eine gute Gegenstandslektion zu dem, was wir hier von den Jüngern Jesu lesen. Lukas 22, ab Vers 24, wir sind hier wieder beim letzten Abendmahl. Da heißt es entstand aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch Liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch Liegende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Durch diesen Vergleich nimmt diese Szene erst noch an Dramatik zu. Der Herrscher der Welt sitzt dort. Die Jünger des Herrschers der Welt sitzen dort. Sie sitzen dort als Gleiche unter Gleichen und fangen an zu streiten, wer ist der Größte, wer ist der Schönste, wer ist der Reichste, wer ist der Begabteste, wer ist der Klügste, wer ist der mit dem besten Abschlussexamen. So etwas hat in der Gemeinde Jesu nichts zu suchen, hat dort keinen Platz. Derjenige, der unvergleichbar groß ist, der macht sich hier klein und dient denen, die sich darüber streiten, wer der Größte unter ihnen ist. Wieso maßen wir uns an, untereinander zu vergleichen, wer ist der Größte? Es gibt eine Geschichte, die habe ich schon so oft weitererzählt. Gehört habe ich sie zum ersten Mal bei Dolklassen. Sie ist eine meiner Lieblingsgeschichten geworden. Immer wieder erzähle ich sie, weil sie sehr gut das illustriert, was hier passiert. Vergleichen untereinander, wer ist eigentlich der Größte? Folgende Geschichte: Ein Sohn spricht mit seinem Vater und fragt ihn, du Papa, wie weit ist eigentlich die Sonne von der Erde entfernt? Habe ich euch schon mal erzählt, oder? Ja? Wie weit ist eigentlich die Erde von der Sonne entfernt? Ja, der Papa denkt kurz nach, wie Väter das so tun, 1-2 Sekunden, dann haben sie die Lösung. Und er konnte gleich sagen, ja, so ungefähr 150 Millionen Kilometer. Kurze Pause. Und dann fragt der Sohn zurück, ja du Papa, wie meinst du das denn? Ist das jetzt vom Keller oder vom Dach ausgerechnet? Der kleine Mann hat gar nicht so Unrecht. Jetzt rein im physikalischen Sinne macht das natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt vom Keller oder vom Dach aus messe, um zu sehen, wie weit ist denn die Sonne nun von der Erde entfernt. Aber bei der Größenordnung, bei 150 Millionen Kilometern, Leute, da ist das sowas von nebensächlich, ob ich jetzt 3 Meter höher oder 6 Meter höher oder 8 Meter höher anfange zu messen, das ist alles gleich. 150 Millionen Kilometer. Im Vergleich mit Gottes Wesen macht es keinen Sinn, danach zu fragen, wer ist hier eigentlich der Größere? Wer sitzt im Keller und wer sitzt auf dem Dach? Es mag durchaus sein, dass wir in dieser Welt solche Maßstäbe ansetzen und uns fragen, ja, gibt es nicht einen, der doch eine Etage höher sitzt und irgendwie doch ein bisschen mehr kann oder doch ein bisschen begabter ist? Diese Fragen verschwinden, wenn wir uns mit den Größenordnungen in der Entfernung zur Sonne beschäftigen. Liebe Absolventen, wenn ihr wieder in eure Gemeinden zurückgeht, wenn ihr in neue Gemeinden kommt, wenn ihr in neue Arbeitsbereiche geht, fangt erst gar nicht das Vergleichen an, sondern nehmt stumm die Schürze und wascht anderen die Füße, denn das hat Jesus getan. Am leichtesten gelingt uns das, und das fand ich wieder bezeichnend, dass wieder 1-2 von euch gesagt haben, es waren wieder die Eigenschaften Gottes, die mich hier so stark verändert haben. Der Blick auf die Eigenschaften Gottes. Nehmt euren Gott ins Blickfeld und dann werden solche Fragen, wer ist hier eigentlich der Größte, werden vollkommen nebensächlich. Beschäftigt euch mit dem Wesen Gottes und nicht so sehr mit euch und mit eurer Größe. Es gibt einen wunderschönen Satz, den Johannes der Täufer mal gesagt hat, in Johannes 3, Vers 30. Da hat er über Jesus gesagt, er aber muss wachsen, ich aber abnehmen. Er muss größer werden, er aber muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Mir persönlich ist das sehr wichtig für uns als Bibelschule, dass ihr so einen Blick auf Gott bekommt und so auch mit dem Wesen Gottes umgeht, dass er wächst und wir kleiner werden. Ihr seid zur Bibelschule gekommen, um zu wachsen. Ihr wolltet lernen und das ist richtig so. Deshalb sind wir hier, deshalb seid ihr hier. Ihr wollt wachsen und ihr wollt lernen, aber Bibelschule zu besuchen bedeutet wachsen, ohne groß zu werden. Da haben wir mal ein Konferenzthema rausgemacht. Wachsen, ohne groß zu werden. Das klingt paradox, aber das geht. Im geistlichen Sinne wachsen, ohne in den eigenen Augen groß zu werden, sondern Gott muss dir groß werden, in deinen Augen und in deinem Herzen. Und wenn wir dir hier etwas Gegenteiliges vorgelebt haben, dann vergib uns das und mach es besser, da wo du hinkommst. Sei ein Buchbinder, der verzichtet, der sich klein macht, der nicht auf sein Recht pocht und der anderen Menschen ein großes Gottesbild vermittelt. Der dritte Aspekt: Mein Rat an dich, sei ein Buchbinder, der verzeiht. Jesu Liebe hat etwas mit Vergebung zu tun, damit sage ich euch nichts Neues. Die allermeisten, die heute Abend hier sitzen, für die ist das sonnenklar. Natürlich, die Liebe Jesu fand ihren deutlichsten Ausdruck am Kreuz auf Golgatha. Die Liebe Jesu hat etwas mit Vergebung zu tun. Ich lese Johannes 15, die Verse 12 und 13. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand, als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Damit deutet Jesus seinen Tod an. Und er sagt seinen Freunden, also seinen Jüngern, die Personen, die an ihn glauben, ich gebe mein Leben für euch. Gut, für Freunde hat er es getan. Aber Jesus starb für Sünder. Lasst mich bitte noch lesen aus Römer 5, Vers 8. Da wird ganz deutlich die Liebe Gottes damit verbunden, dass der Tod Jesu für Sünder da gewesen ist. Johannes 5, Vers 8. Entschuldigung, Römer. Römer 5, Vers 8. Da heißt es: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir waren keine Freunde Gottes. Wir waren Feinde Gottes. Und Jesus ist für seine Feinde ans Kreuz gegangen, ist für sie gestorben, und er war bereit, für seine Feinde alles zu geben, damit sie seine Freunde werden können. Die Liebe Gottes ist bereit, für Sünder alles zu geben, zu sterben. Die Liebe Gottes ist bereit, Sündern zu vergeben. Das ist das Evangelium. Einander zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, und es ihm gleich zu tun, das bedeutet, Sünder zu lieben und ihnen zu vergeben. Wir sollen es genauso tun wie Jesus. Wir werden immer wieder schuldig aneinander. Das haben wir, wenn ich euch Absolventen wieder anspreche, in den letzten 3 Jahren immer wieder erlebt. Wir werden immer wieder schuldig aneinander. Und das kennt jeder, der heute Abend hier sitzt. Ich bin sicher, du hast sofort Menschen vor Augen, wo du weißt, ja, die sind schuldig geworden an mir. Und du hast Menschen vor Augen, wo du weißt, ich bin schuldig geworden an ihnen. Wie gehen wir damit um? Nun, schau auf Jesus. Wie hat er es gemacht? Er hat vergeben. Er ist gestorben für seine Feinde. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, das ein Bild gebraucht und in diesem Bild sehr eindrücklich von der Liebe Gottes spricht, die dann in der Vergebung gipfelt. Dieses Lied ist auch etwas humorvoll formuliert und enthält eine ganz tiefe Wahrheit. Das Lied heißt "Die Fliege ist tot". Ja, vielleicht kennt es der ein oder andere. Ich lese uns mal die erste Strophe und dann auch den Refrain. Ich habe es auch hier dabei, so können wir gut mitlesen. Also die Strophe geht so: Die Fliege ist tot, ich habe sie erschlagen. Jetzt habe ich Ruhe, sie reizt mich nicht mehr. Warum musste sie auch um die Lampe jagen, als wenn sie nicht richtig im Kopfe wäre? Doch während ich siegesbewusst den Rest der Jagd im Papierkorb beerdigen will, setzt sich eine Frage in mir fest und plötzlich wird es in mir ganz still. Wie wäre es, wenn Gott so wäre wie ich? Und gleich erschlüg, was ihm missfällt. Wer könnte dann dem Tod entfliehen? Er hätte Christus nicht gesandt für mich, für meine Schuld und die der Welt, damit ich leben kann durch ihn, durch ihn. Und dann geht es in den nächsten Strophen so weiter, dass Manfred Sieber sich Gedanken darüber macht, wie er oft mit anderen Menschen umgeht. die schuldig werden an ihm. Und dann wird am Ende der Strophe dann immer wieder still und nachdenklich und jedes Mal kommen diese Gedanken im Refrain, wie wäre es, wenn Gott so wäre wie ich und alles gleich erschlüg, was ihm missfällt. Wenn Gott so wäre wie ich, wäre die Halle heute Abend leer. Aber Gott ist nicht so wie ich. Gott ist geduldig, er ist langmütig, er ist langsam zum Zorn, so heißt es immer wieder. Warum? Damit Menschen zur Umkehr kommen. Im Römerbrief, wenige Kapitel vor diesem Vers mit der Liebe Gottes, dass Christus für uns starb, da heißt es in Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Ja, Gott ist anders als wir. Und wenn das nicht so wäre, dann wären wir alle heute Abend nicht hier. Bei Gott haben Sünder eine Chance. Jetzt verzeiht mir dieses Bild, aber das ging mir durch den Kopf, als ich das Lied von Manfred Siebald hörte und das Bild mit der Fliege und dass wir Menschen einfach draufschlagen und dann ist die Sache erledigt. Da habe ich doch bei Amazon etwas gefunden. Schaut mal. Da lässt sich doch tatsächlich bei Amazon eine Fliegenklatsche kaufen. Die hat in der Mitte ein großes Loch. Und dann steht auf dem Stiel, bei mir hast du eine Chance. Ja. Ja. Wenn sowas vielleicht symbolisch bei uns in der Küche hängen würde, vielleicht gar nicht so verkehrt, klar, ne? Irgendwo in der Schublade auch noch eine ordentliche, aber ich meine mal so symbolisch, wenn das in der Küche hängen würde und ich ab und zu mal dran denken könnte, ja, das stimmt, wir werden immer wieder schuldig aneinander. Wenn wir von der Liebe Jesu lernen, dann heißt das, langmütig auch mit Sündern umzugehen. Lieben Absolventen, wenn ihr in eure Gemeinden zurückkommt, wenn ihr in neue Gemeinden geht, wenn ihr jetzt in neue Arbeitsbereiche geht, rechnet damit, dass ihr Sündern begegnet. Rechnet damit, dass andere an euch schuldig werden. Und rechnet damit, dass ihr an anderen schuldig werdet. Und dann seid bitte langmütig mit Sündern, die an euch schuldig geworden sind. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat, Kolosser 3. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Das heißt es, auf Jesu Liebe zu schauen und von ihm zu lernen. Schau auf Jesus und lerne von seiner Liebe. Darum ging es heute Abend. Wir wollen an diesem ganzen Wochenende auf Jesus schauen. Hinschauen auf ihn. Wie hat er es gemacht? Wenn wir Johannes 13 bis 15 schauen, dann heißt das zunächst mal, sei ein Buchbinder. Liebe hat etwas mit dem Wort Gottes zu tun. Liebe dieses Buch. Binde dich an dieses Buch und hilf Menschen, sich an dieses Buch zu binden. Sei ein Buchbinder, der verzichtet, der ein großes Gottesbild hat und nicht über die Maßen viel von sich selbst hält. Und sei ein Buchbinder, der verzeiht, der vergibt, der langmütig ist mit Menschen, die schuldig werden an uns. Schau auf Jesus und lerne von seiner Liebe, darum ging's. Das sollen wir tun, damit alle erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Wenn wir das nicht zu unserer Lebenslinie machen, dann kann es sein, dass andere Menschen auf der Suche sind nach Christen und uns nicht finden, weil wir nicht erkannt werden. Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Wenn wir diese Liebe Jesu nicht leben, dann kann es passieren, dass wir als Christen nicht erkennbar sind. Und da hilft auch ein Abschlusszeugnis nicht, nicht ein Diplom, was ich bei mir ins Büro hänge, wenn sich dieser Wesenszug Jesu bei mir nicht niederschlägt. Dann sind wir wenig glaubwürdig, wenig glaubhaft. Dann sind wir ein wenig schmackhaftes Bild. Dann wollen andere Menschen nicht zugreifen, wenn sie unser Leben sehen. Dann sind wir wie blaues Rührei. Und das möchte ich als Letztes dir noch mitgeben. Wenn wir das in unserem Leben nicht beherzigen, dann sind wir wie blaues Rührei. Hast du schon mal blaues Rührei gegessen? Nicht? Ich schon. Gestern Abend. Ja. Und zwar wollte ich es doch mal ausprobieren. Ich habe mir Lebensmittelfarbe gekauft und gestern Abend blaues Rührei gemacht und habe das auf einen Teller gelegt und direkt daneben so goldgelbes Rührei. Das Erkennungsmerkmal von Rührei, da würde sofort jeder sagen, es muss goldgelb sein. Und dann erkennt man es als Rührei. Und dann greift man zu. Das ist schmackhaft. Das will man haben. Und als die beiden Dinge so nebeneinander lagen, da habe ich gesagt, ja, stimmt. Ich habe das meiner Familie mal vorgehalten. Und da ist aber dann alles daneben gegangen. Meine Hoffnung war ja die, dass sie sich so ein bisschen angeekelt wegdrehen und sagen, das will ich nicht essen. Aber das Erste, was meine Söhne taten, die griffen nach dem blauen Rührei und sagten, oh, das ist aber interessant, da will ich doch mal nachgreifen. Ne? Und da dachte ich, Mensch, das hast du so eine schöne Gegenstandslektion. Mhm. Aber das Prinzip stimmt, oder? Wenn wir das, was Jesus uns vorgelebt hat, nicht ausleben, dann sind wir nicht erkennbar. Wir sind nicht schmackhaft für andere Menschen. Wie soll Jesus durch uns durchscheinen, was wir gerade hier gehört haben, wenn wir das nicht leben? Die Liebe Gottes ist dabei unser Vorbild. Wir sollen lieben wie Jesus. Ich glaube, es gibt keinen besseren Abschluss dieser Botschaft, als wenn wir selbst nochmal das in den Mund nehmen und von der Liebe Gottes singen, darüber nachdenken, und uns das nochmal richtig vor Augen führen. Was bedeutet die Liebe Gottes? Wir singen noch dieses Lied miteinander. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Bobby wird uns dabei begleiten. Und dann bitte ich Paul wieder nach vorne.